Ach, ich hätte dir lange zuhören können bei deiner Ausführung über die christlichen Feste. Da blutet mir auch immer das Herz und das fällt mir auch immer auf. Ich glaube, dass der Vatertag entstanden ist, weil ein Sohn seinen Vater besucht hat. Also da muss ja immer eine Menge passieren, dass ein Sohn ein ganzes Mal nach Hause fährt, um seinen Vater zu besuchen. Insofern hat der bestimmt eine enge Verbindung zur Himmelfahrt. Nein, nicht ernsthaft. Pfingsten. Johannes 14. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Aber ihr werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass mein Vater und ich, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht der Judas Iskariot: Herr, wie kommt es denn, dass du dich uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab zur Antwort: Wenn mich jemand liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich liebt, richtet sich nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch da bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Pfingsten. Der Heilige Geist kommt über die Jünger. Großartiger Bericht, oder? Alle sind versammelt, Feuer, Sprachenverwirrung, mutig bekennen die Jünger. So als Geburtstag der Kirche wird Pfingsten immer wieder bezeichnet, wahrscheinlich weil es ein bisschen greifbarer ist, als der Heilige Geist kommt. So manche sehen und staunen und manche halten es für ein Ereignis des süßen Weines. Und wenn wir hier hinschauen, dann stellen wir ja schon fest, es könnte einen guten Grund geben, warum die Welt nicht versteht, wenn Jesus schon im Voraus selber sagt, die Welt wird nicht verstehen. Dem voraus, diesem Pfingstwunder, geht aber eine ganz nüchterne Einladung. Diese Abschiedsszene hier zwischen Jesus und den Jüngern. Und eine Ankündigung. Und Jesus beschreibt hier den Heiligen Geist. Und er tut es, finde ich, ganz wenig spektakulär und ganz großartig. Und so, finde ich, darf man sich auch dem Heiligen Geist erstmal nähern. Nein, es ist ja keine Feuerwerkskiste, aus der vor allem erstmal Dinge rauskommen, die uns ein kleines bisschen Angst machen sollten und abenteuerlich sind und wo man mal guckt, was passiert. Sondern vor allem und zuerst ist er Gott. Der Gott, den wir auch schon kennen. Dabei geht es hier in diesem Text ja nicht weniger um Wunder. Überhaupt nicht. Wir tun gut daran, uns nach Geistesgaben auszustrecken. Wir tun gut daran, dass die Früchte des Geistes in unserem Leben wachsen dürfen. Dass da echte Veränderung ist, wo Jesus ist. Dass da nicht Jesus draufsteht. Aber Pfingsten, das Wunder dessen, was das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben ausmacht, beginnt schon früher. Und hier steht Jesus ja vor der Rückkehr zum Vater. Und die Jünger, die stehen vor einer großen Frage, nämlich vor der Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wie geht es jetzt eigentlich weiter? War es das? Eine nette Geschichte, eine schöne Zeit, die wir zusammen hatten, die jetzt vorbei ist? So, dann wäre jetzt wahrscheinlich eher Trauerarbeit angesagt, oder? Oder sie sagen, nee, das kann es noch nicht gewesen sein. Okay, Jesus, wenn du gehst, wir gründen einfach ein Franchise für dich. Wir machen weiter. Wir tragen deine Ideen bis in die Winkel der Erde. Klingt gut, oder? Aber ist es das? So, den Gedanken der Nächstenliebe, den Traum von der Feindesliebe, Jesus, wir bleiben bei deinem Vorbild. Ich glaube, immer wieder, bewusst oder unbewusst, begegnet uns dieser Blick auf Jesus auch. Und genau dagegen wehrt sich Pfingsten und wehrt sich hier Jesus mit dem Heiligen Geist. So, diese Worte sind aus den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Und Abschiedsreden haben in der Antike sind so ein ganz fester Bestandteil. Fast schon Kulturgut. Die haben eine feste Funktion und es finden sich auch an verschiedenen Stellen in der Bibel Abschiedsreden. Da geht es nicht nur um so ein bisschen Lebewohl, sondern da geht es um mehr. Da wird nochmal Bilanz gezogen. Da dankt zum Beispiel ein König und Feldherr, blickt zurück auf sein Lebenswerk, sagt nochmal, was ihm wichtig war, welche Aufgaben er an seinen Nachfolger übergibt. Das wären Abschiedsreden. Und ähnlich ist es hier bei Jesus. Da steht sein Abschied bevor. Und es stellt sich doch die Frage, wer wird dieses von ihm begonnene Werk hier weiterführen? Will er das wirklich den Jüngern, die ihn so vielleicht 3 Jahre oder ein bisschen mehr begleitet haben, zumuten? Wer kann diese Stelle von Jesus einnehmen? Man merkt ja, die Jünger sind ja auch schon in der Diskussion drin, wer kann eigentlich die Nachfolge antreten? Und Jesus denkt hier in der Tat auch an Nachfolge. Wie das bei Abschiedsreden oft der Fall ist, denkt hier Jesus an Nachfolge. Aber er denkt nicht an Petrus oder an einen seiner Jünger, sondern er denkt an seinen Geist, den er sendet und der sein Werk weiterführen wird. Also es geht hier konkret um einen Nachfolger. Und damit beginnt ja etwas Neues, eine neue Epoche in der Geschichte Gottes, die er mit seinem Volk schreibt. Aber nicht nur eine Zeit ohne Jesus, sondern, und das betont der Text auch gleich, eine Zeit mit ihm. Eine neue Zeit mit ihm. Und die ist anders als die Zeit vorher. Das ist offensichtlich sichtbar, als Jesus offensichtlich sichtbar bei seinen Jüngern war. Und doch betont er hier auch wieder, ich bin im Lauf der Geschichte präsent. Nicht in euren Gedanken, nicht nur als nette Idee. Ich bin auch nicht weg. Ich bin da. Ich komme zu euch. Das ist doch erstaunlich, oder? Jemand, der noch nicht mal weg ist, sagt, ich komme zu euch. Mein Vater wird euch in meinem Namen den Heiligen Geist senden. Er wird bei euch sein und das Werk weiterführen, das ich begonnen habe. Der Text geht ganz schön in ernsthafte Nachfolge rein, finde ich. Und das finde ich erstaunlich, dass gerade bei Johannes diese Gedanken so überliefert sind, hängen geblieben sind, dem diese große Weichheit in den Mund gelegt wird. Johannes, dieser Evangelist der Liebe. So, und hier sehen wir, dass das ganz eng zusammenhängt. Dass Liebe eben nicht nur was ist, was wir aus dem Bauch rausdenken können, so das warme Gefühl, sondern dass gerade Johannes diese Stellen erinnert und ins Gedächtnis ruft. Also wir haben es hier mit einem ganz starken Liebesbegriff zu tun, der hier gleichzeitig, finde ich, Zuspruch und Anspruch formuliert an die Jünger. Zuspruch und Anspruch. Wer mich liebt, wer mich wirklich liebt, der wird meinen Worten folgen. Hier steht nicht, der soll meinen Worten folgen, sondern der wird meinen Worten folgen. Der wird das tun. Und wer meinen Worten folgt, kann sich gewiss sein, er ist ja auch gemeint. Zu dem komme ich. Und wer das tut, wer mir ernstlich nachfolgt, zu dem kommt der Heilige Geist und er nimmt Wohnung bei ihm. Also Jesus malt hier keineswegs eine rosige Zukunft für die Jünger, aber er verspricht ihnen, ich lasse euch nicht allein. Und dann werden einige Dinge von dem genannt, was der Heilige Geist tut, wie das funktioniert und was er wirkt. Da könnte man natürlich noch viel mehr drüber sagen, aber ich möchte es mal auf die Dinge beschränken, die der Text uns heute Morgen zu sagen hat. Erstens, Gott nimmt Wohnung. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Hier ist doch noch gar nicht vom Heiligen Geist die Rede, oder? Ist das Wort Heiliger Geist gefallen? Nochmal. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Heiliger Geist? So, wir haben hier eine deutliche Aufforderung, Gott zu lieben und sein Wort zu halten. Das klingt so ganz anders als die Worte Beistand und Tröste, die dann später folgen. Da tut ja gar nicht der Heilige Geist etwas für mich, sondern da tue ich etwas und Gott reagiert. So, keiner von uns würde doch sagen, Gott lieben, ist optional. Kann man als Christ machen oder nicht, oder? Aber jetzt mal etwas tiefer gefragt, wie kommt es eigentlich, dass ich Gott liebe? Das kommt ja nicht von selber und das steht ja auch nicht ganz am Anfang, oder? Also wir werden ja nicht so geboren, dass wir schon alle Gott lieben. Ansonsten bräuchte es ja keine Bekehrung. So, am Anfang, glaube ich, steht hier Johannes 3,16. Ein Gott, der mich liebt. Der mich sucht, wie die Frau die Münze sucht oder wie der Hirte das Schaf sucht. Der sein Leben gibt für mich ohne Vorleistung. Und wenn ich mich auf diese Liebe einlasse, dann fällt vielleicht irgendwann der Groschen und auf meiner Suche findet Gott mich. So meine Erfahrung. Und ich lasse mich auf diese Liebe ein und ich beginne auch Jesus lieb zu haben. Wie könnte ich auch anders? Und dann, wenn es hier bei uns funkt, dann ist der Heilige Geist schon am Wirken. Dann ist er es, der diese Liebe zu Jesus in uns weckt. Und wenn ich Jesus lieb habe, dann will ich doch diese Liebe auch erwidern dürfen, können. Und dann will ich auch so leben, dass er sich freut. Nicht als größer, höher, weiter Leistungssport, sondern aus Dankbarkeit für das, was er für mich tut, was er für mich ist, was er bereits getan hat. So, und manchmal muss mir das gesagt werden. Denke dran, wie lieb du ihn hast. Und dann leb auch so. Überleg dir, was das heißt. So, und die, die in dieser Verbindung mit Jesus leben, denen sagt Gott hierzu, wir, also Jesus und der Vater, wir kommen und nehmen Wohnung bei dir. Jesus kommt zu mir und will Wohnung bei mir nehmen. Hier redet Jesus vom Heiligen Geist, natürlich. Der Heilige Geist, Gott in dir, der dir eben nicht von außen gegenübertritt. Das kommt ja auch vor. Sondern der in dir bleibt und in dir Wohnung nimmt. Der in dir diese Liebe weckt, dein Leben von innen zu verändern. Und der dir dann auch die Kraft dazu gibt, tatsächlich Schritte zu gehen. Da, wo ich an meine Grenzen stoße, da befähigt er mich, trotzdem Gott zu lieben. Das ist überhaupt keine Forderung, die von außen kommt an dieser Stelle. Wer mich liebt, der wird meine Worte halten, sondern es ist eine Feststellung. Weil Gott die verändernde Kraft ist. Weil er nicht sagt, wenn ihr mich wirklich lieb hättet, würdet ihr das versuchen. Sondern er sagt, das ist das, was in dir passiert. Wenn du mich lieb hast, schicke ich dir meinen Geist und der hilft dir. Und er ist es, der das Wollen und das Vollbringen in uns wirkt. Also er ist am Ende auch die verändernde Kraft in meiner Schwachheit. Und Gott kommt und nimmt Wohnung in denen, die sein Wort halten und nach seinem Willen leben wollen. Das ist letzten Endes ein Kreislauf, gell? Fragt ihr euch, wie man da wieder rauskommt? Oder wie man reinkommt? Das ist erstaunlich, festzustellen, wir sind da drin. Irgendwo macht Gott den Anfang. Und ab diesem Punkt können wir ihn eigentlich nur noch dafür rühmen. Und können sagen, das ist auch kein Verdienst, kann ich mir auch nicht anrechnen. Sondern wir können und dürfen es einfach so annehmen. Woran merke ich, dass der Heilige Geist in mir wirkt? Allererster Punkt. Daran, dass ich an Jesus glaube, dass ich ihn lieb habe und mit ihm leben will. Der Heilige Geist, Lehrer und Erinnerer. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben es hier mit einer Schlüsselaufgabe des Heiligen Geistes zu tun, glaube ich. Und das meine ich weniger übertragen als vielmehr wörtlich. Habt ihr schon mal versucht, ohne einen Schlüssel in ein Haus zu kommen? Wir hatten neulich, wie das so mit zwei Kindern ist, so eine kurze Hektik-Szene. Ihr merkt, ich erzähle gerade immer Schlüsselgeschichten. Wir kriegen immer mal wieder irgendwas mit unserem Schlüssel hin. Da hatte ich Claudi meinen Schlüssel in die Hand gedrückt, bin noch mal kurz in die Küche eine Milch holen. Wir wollten los. Wird zur Tür raus, ich ziehe die Tür hinter mir zu. Richtig. Wo ist der Schlüssel? Claudi hatte ihn vorne in die Schale gelegt, nachdem sie damit zur Tür rein ist. Hatte mir gesagt, sie hat einen Schlüssel in die Schale gelegt. Ich habe es nicht gehört. Ich bin zur Tür raus in dem festen Wissen, Claudi hat ja einen. Da wird einem aber im Moment mal schnell ganz anders. Zum Glück hatte Claudi ihren Rucksack dabei. Und vorne im Rucksack war ihr Schlüssel, den sie davor nicht gefunden hatte. Da kann man jetzt von unmittelbarem Wirken des Heiligen Geistes reden. Da hätten wir uns fast ausgesperrt. Und wir wären wirklich saublöd vor unserer Tür gestanden. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, Mist, es hat keiner einen Zweitschlüssel von uns, gell? Also, Freunde oder Nachbarn oder... So ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn wir draußen stehen, dann hat es etwas von einem beeindruckenden Gebäude. So, wir können die Architektur bestaunen, wir können drumherum gehen. Wir können uns fragen, was es uns aus längst vergangenen Zeiten zu erzählen hat. Aber wenn wir rein wollen, um es zu bewohnen, um es tatsächlich zu unserem zu machen, brauchen wir einen Schlüssel. Und ich glaube, es gibt immer wieder Menschen, die von der Bibel beeindruckt sind. So von den Worten, die da drin stehen. Vielleicht von der Bergpredigt. Und von den Geschichten und von dem, was Jesus da getan hat. Aber dabei bleibt es dann auch. Wenn der Heilige Geist Zugang verschafft, dann nimmt er mich mit hinein in Gottes Welt. Dann sehe ich die Geschichten von Jesus nicht mehr von außen, sondern dann komme ich darin vor. Dann merke ich zum Beispiel, ja, ich bin ja genauso verzagt wie die Jünger damals. Das spricht ja mich an. In der Frage, wie geht's weiter? Oder der Sündenfall, dieser Adam, was für ein Idiot. Das bin ja ich. Und dann gelten mir ja die Worte von Jesus genauso. Dann wird dieses Bibelhaus bewohnbar. Dann spricht Gott zu mir. Der Geist ist, der mich gewiss macht. Er ist der Türöffner. Lehrer und Erinnerer wird er hier genannt. Er erinnert mich an das, was Jesus gesagt hat. So wird es hier beschrieben. So, deshalb auch das Prinzip, Gott widerspricht sich nicht. Also da, wo der Heilige Geist etwas sagt, was ganz offensichtlich dem Zeugnis von Jesus widerspricht, würde ich sagen, wir haben hier einen guten Beleg dafür, dass da was nicht stimmt. Sondern er erschließt uns Jesu Worte. Warum Jesu Worte? Weil es gleichzeitig wieder das ist, was der Vater sagt. So, also dann können wir jetzt, Theologie können wir uns jetzt sparen. Ich muss die Theologen ein bisschen verteidigen, ich bin Theologe. Ich glaube, wer so denkt, der verwechselt zwei Sachen. Nämlich, dass es immer noch ein äußeres Verständnis gibt, das auch wichtig ist, das uns hilft, die Welt zu verstehen, in der Jesus unterwegs war. Das ist die Außenansicht dieses Hauses. Das ist auch gut und nötig, sich das Haus von außen anzuschauen. Die Länge und die Breite, was wir da so alles zu sehen kriegen. Zu verstehen, wozu Fenster gut sind. Das trägt ganz entscheidend dazu bei, ein Haus auch so zu nutzen, wie es gedacht ist, glaube ich. Aber das ist der Blick von außen. Und eines kann dieser Blick von außen nie machen. Und das ist uns in unserem Herzen gewiss. Das sind keine Worte aus der Vergangenheit, sondern Gott spricht heute in dein Herz. Sie betreffen dein Leben. Er meint dich heute. Genau damit. Das wird immer dem Heiligen Geist vorbehalten bleiben. So, mit Lehrer und Erinnerer ist daher nicht unbedingt die Schulbank drücken gemeint. Sondern, wenn wir hinsehen, wie die Juden sich erinnern, zum Beispiel beim Passafest, dann ist Erinnern immer zuerst Vergegenwärtigen. Vergangenes in die Gegenwart holen. Was das für dich heute bedeutet. Also nicht, damals hat Gott das Volk aus Ägypten geführt. Sondern was heißt das heute für dich? Erlebe es. Heute. Jetzt. Gott befreit. Der Heilige Geist verweist auf Jesus. Das ist gleichzeitig auch ein Prüfkriterium für sein Wirken. Steht das in Übereinstimmung mit dem, was Jesus sagt? So, Geist und Begeisterung hängen natürlich eng zusammen. Offensichtlich, hören wir ja im Deutschen, ne? Da, wo der Geist ist, da kann er begeistern. Aber nicht alles, was Begeisterung ist, ist Heiliger Geist. da wo der Geist als Argumentationsverstärker missbraucht wird, wo seine Autorität einfach mal mit einer Basta-Mentalität in Anschlag gebracht wird, frei nach dem Motto, der Heilige Geist hat gesprochen. Da dürfen wir zweimal hinschauen. Passt das überein mit dem, was Jesus gesagt hat? Geht es um einen mutigen Glaubensschritt? Vielleicht ist das so. Dann mutig voran. Oder ist es eine falsche Inanspruchnahme? Dann Vorsicht. Friedensbringer. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Frieden ist eine komische Abschiedsgabe, oder? Der Frieden Gottes ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Deshalb erbitten wir auch genau diesen Frieden so oft im Segen. Ich kann ihn nämlich nicht machen. Die Welt kann eben keine Gewissheit geben. Sie kann Gottes Wahrheit auch nicht begreifen. Sie kann auch Pfingsten nicht begreifen. Deshalb ist das Fest wahrscheinlich auch so unterbelichtet. Das alles geht eben nur aus Gott. Und zuallererst umfasst dieser Frieden, glaube ich, Frieden mit Gott. Ich bin gewiss, durch Jesus ist alles, was mich von Gott trennen könnte, weggeräumt. Es ist vergeben. Alles. Ohne Ausnahme. Gott ist mir wohlgesonnen. Niemand kann mich von seiner Liebe trennen. Kinderprogramm. Weil es die Grundlage ist. Und dieser Friede beginnt von innen. Beim Wirken des Heiligen Geistes. In deinem Leben. Das ist nicht voneinander zu trennen. Wenn der Heilige Geist dich da nicht gewiss macht, dann kommt kein Frieden. Aber diese Gewissheit darfst du haben. Und von dort zieht dieser Frieden Kreise. Und da, wo er hinkommt, da wird etwas von der guten Herrschaft Gottes erlebbar. An Pfingsten kommt Gottes Welt zu uns und etwas Neues beginnt in unserer Welt. Und dieser Frieden trägt dann auch durch Erschütterungen des Lebens. Der macht ruhig und gelassen und sicher. Eine Menge Dinge könnten uns aus der Bahn werfen. Ein Todesfall. Krankheit, ein Unfall, das Ende der Welt oder das Ende meines Arbeitsplatzes, Mobbing, Hass. Und mitten in das alles hinein spricht der Heilige Geist Frieden. Frieden mitten im Schmerz, Frieden für furchtsame Herzen, Frieden für Gipfelstürme und Frieden für Stürme. Ist egal. Es relativiert sich alles. Vor Gott. Es relativiert sich alles, wo Gottes Geist einzieht. Und das ist kein Kuschelfrieden, sondern es ist der Frieden des gekreuzigten und dann auferstandenen Jesus. Ein Frieden, der den Tod überwunden hat. Und das letzte Kapitel im Verlauf der Geschichte. Das schreibt Gott. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen. Jesus, wie gut, dass du in uns wohnst. Wie gut, dass wir uns gewiss sein dürfen, dass du da bist. Danke, dass wir nicht feiern müssen, was irgendwann passiert ist, sondern dass wir hier heute mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, dass du uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen hast. Mit dem Versprechen, dass du irgendwann wieder kommst und wir sitzen da und warten. Sondern dass du da bist, heute hier unter uns, mit mir unterwegs bist. Dass du Teil meines Lebens geworden bist und dass du Teil unserer Leben geworden bist. Und dass du da bist, dass du gewiss machst, dass du hilfst, dass du tröstest, dass du lehrst zu halten. Und Jesus, dein Frieden ist kein billiger Frieden. Es ist der teuerste Frieden, den wir uns vorstellen können. Du hast ihn erkauft mit deinem Blut. Und so stehe ich da. Und sehe und spüre mit einem Fuß alles, was noch los ist hier. Was passiert? Aber mit dem anderen Fuß darf ich schon in deinem Reich stehen. Sehe ich schon, was noch kommen wird. Weiß ich schon, dass du den Tod besiegt hast. Mach deinen Geist gewiss. Und Jesus, so danke ich dir, dass du den Platz bei deinem Vater eingenommen hast, dass du herrschst. Und dass du doch im Geist Wohnung genommen hast, ganz nah bist, dass du es bist, der uns lehrt, der uns ermahnt und der uns in seine liebenden Arme schließt.